Wenn Gold spricht, schweigt die Welt. Liebe Zuschauer, Gold ist ja nicht nur ein Vermögensgegenstand, sondern auch sowas wie ein Krisenindikator. Und wenn Sie die Nachrichten in den letzten 2-3 Jahren verfolgt haben, dann lesen wir von Kriegen, Konflikten, Verwerfungen im Finanzsystem und ganz aktuell sogar politischen Attentaten. Ich kann Ihnen aber nur nahelegen, nicht nur die Schlagzeilen zu lesen, sondern sich auch mit den Hintergründen zu befassen. Und dementsprechend kann ich Ihnen dieses Buch hier sehr empfehlen, Weltsystem Crash von Professor Dr. Max Otte. Das Buch ist 2019 ursprünglich erschienen beim Finanzbuchverlag, wurde gecancelt, aber jetzt ganz frisch neu aufgelegt vom Deutschen Wirtschaftsbuchverlag. Und es freut mich sehr, mit Ihnen, Herr Max Otte, zu sprechen, dem Autor dieses Buchs, in dem es auch um Gold geht, um die persönliche Vermögenssicherung. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, lieber Felix Schönert, freut mich sehr.
Ja, steigen wir doch gleich mal ein zu Ihrem Buch. Es ist ja jetzt schon fast 6 Jahre her, dass es erschienen ist. Was hat sich denn bestätigt aktuell aus Ihren Prognosen, die Sie damals aufgestellt haben?
Ja, das Buch ist ja über 620 Seiten. Hintergrundwissen, es ist nicht nur ein Finanzbuch, sondern es geht um die Geopolitik, um die Weltlage insgesamt. Müsste ich jetzt tiefer einsteigen, aber das machen wir hier nicht. Aber es wurde oft missverstanden, Weltsystemcrash, Börsencrash, so war es gar nicht gemeint. Und wer das Buch in die Hand nimmt, weiß das auch. Es geht darum, dass das Weltsystem crasht. Die politische Architektur der Welt. Und das ist ganz überwiegend begründet durch den Aufstieg Chinas und den relativen Abstieg der USA. Die USA verteidigen ihre Position immer aggressiver, immer mehr Kriege. Und das bringt Unruhe in das ganze Weltsystem. Selbst Konflikte wie der Ukraine-Krieg, den ich damals schon vorausgesehen habe und auch thematisiert habe, oder das, was im Nahen Osten passiert, sind Sekundärphänomene, die aufgrund dieser Veränderung des ganzen Weltsystems passieren. Wir haben natürlich auch die Überschuldung, wir haben viele andere Dinge, wir haben den Weg in die Staatswirtschaft, in den Keynesianismus, also weg von einer freien Wirtschaft in eine gelenkte Wirtschaft, wie wir es auch in den 30er Jahren hatten, in Deutschland durch die Nazis, in den USA durch Roosevelt. Das war ja parallel, diese Entwicklung in die Staatswirtschaft. Das war ja nicht nur in Deutschland so. Und all das hat sich bewahrheitet. Von daher ist das Buch auch immer noch aktuell. Irgendwann kommt zu der Crash kommt aus dem Jahr 2006 und Weltsystem Crash 2019 kommt ein drittes Buch. Aber zwischen den beiden habe ich mir 13 Jahre Zeit gelassen. Es ist ja noch so viel in Bewegung. Und dann ist aber auch diese Trilogie abgeschlossen, denn ich bin ja nicht Crash-Prophet, wie ich gerne genannt werde, sondern vor allem Fondsmanager und Aktienanalyst und mit 3 Krisenbüchern hat man dann auch genug Krisenbücher geschrieben.
Ja, also wir halten nochmal fest, der Crash ist weniger, ich sag mal, wie ein Autounfall, der plötzlich kommt und ganz offensichtlich ist, sondern vielleicht eher so wie eine tektonische Verschiebung, also wie die Plattentektonik über sehr lange Zeiträume, sehr große Spannungen, die sich aber dann auch irgendwann äußern. Sie hatten ja davon gesprochen, es geht vor allem um den Kampf oder um den Konflikt USA gegen China. Wo sehen Sie denn aktuell, wer die Nase vorn hat? Also werden die USA ihre Vormachtstellung hier behalten können?
Ich gehe mal einen Schritt zurück. Wie Sie gesagt haben, das sind langfristige tektonische Verschiebungen. Ich zitiere immer gern den großen John Maynard Keynes. Er wird zu Unrecht diffamiert als Keynesianer. Das war er gar nicht. Das waren erst die, die dahinter kamen. Keynes war ein sehr origineller Denker, in vielerlei Weise auch origineller als der in der Gold Community sehr geschätzte Friedrich August von Hayek, der den Keynes sehr hart und auch zum Teil sehr unfair attackiert hat. Keynes war ein Pragmatiker, Hayek war ein Dogmatiker. Das dazu, also da bin ich auch etwas anderer Meinung, aber Keynes hat gesagt, die großen Ereignisse der Weltgeschichte werden durch langfristige säkulare Veränderungen wie geringfügige Unterschiede im Bevölkerungswachstum oder Wirtschaftswachstum hervorgerufen und nicht und sind graduell und deswegen sieht man sie nicht so und dann werden sie der Dummheit von Staatsmännern oder dem Fanatismus von Fanatikern zugeschrieben. Aber eigentlich sind es die zugrunde liegenden Ursachen, die es bringen. Also da bin ich ganz bei Keynes. Diese Ursachen sind da, das war voraussehbar. Und ja, die Rivalität USA-China ist natürlich weit fortgeschritten. In den 2000er Jahren sprach, oder in den 90er Jahren sprach Charles Krauthammer vom unipolaren Moment. Also wir machen, was wir wollen auf der Welt. Und Donald Trump lebt noch in dieser Illusion. Er hat schon einige Realitätsschocks erleben müssen, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg oder auch bei seiner Zollpolitik. aber er kommt noch aus diesem Amerika kann alles, macht alles. Und wie Jeffrey Sachs sagt, das ist sehr gefährlich. Die amerikanischen Eliten glauben, sie können alles machen, auch mit Krieg, indem sie Krieg überziehen und auch Geheimdienstaktivitäten. Das ist vorbei. Selbst Indien und China, die ja nun Erzrivalen sind, sind angesichts der Unberechenbarkeit der amerikanischen Politik näher zusammengerückt. Jetzt gibt's gerade ganz aktuell einen Beistandspakt zwischen Pakistan und Saudi-Arabien. Also jeder Angriff auf den einen wird vom anderen als ein Angriff auf sich selber angesehen. Man könnte natürlich sagen, beide sind relativ eng mit den USA verbandelt und das könnte gegen den Iran gehen. Ich bin mir da nicht sicher. Also es ist eben ganz viel in Bewegung. Wir sehen jetzt nur, dass das System wirklich am Limit ist. Und China ist keine Macht mehr, die kopiert. China hat in vielen Bereichen die Nase vorne. Natürlich haben die USA in der Militärtechnologie noch einiges und auch in der KI und in der Informationstechnologie. Aber China ist ganz dicht auf den Fersen in manchen Bereichen vorne. Und China war bislang friedlich. Die haben keine Länder bombardiert und angegriffen. Man muss es immer so sehen. Also es ist gefährlich. Die Frage ist, kapieren die amerikanischen Eliten irgendwann, dass sie in einer anderen Welt sind oder glauben sie immer noch an den amerikanischen Exzeptionalismus? Amerika kann alles, Amerika ist besser als die anderen, Amerika darf alles. Ich muss dazu sagen, ich bin mit zweiter Staatsbürgerschaft amerikanischer Staatsbürger. Ich habe in Princeton promoviert, ich kenne die amerikanischen Eliten und ich schätze Amerika, aber da müssen sie aus dem Teenageralter rauskommen und müssen erwachsen werden.
Sie haben ja auch Trump gewählt.
Dreimal.
Sind Sie enttäuscht von dem, was bisher passiert ist in der zweiten Amtszeit?
Schwer ernüchtert und desillusioniert. Also ich habe ihn dreimal gewählt und er wäre auch dreimal gewählt worden, wenn man dreimal kandidieren dürfte, also dreimal Präsidentenamt ausüben dürfte. Nach Roosevelt ist ja das auf zwei Amtszeiten begrenzt worden. Er war sehr viel besser unter ganz großem Druck in der ersten Amtszeit. Da gab es ja diesen Russia-Gate-Hoax, wo also 30 Anwälte und hunderte von Vernehmungen, ob er mit Russland kollaboriert habe, was natürlich völliger Quatsch war. Jetzt kommt raus, Obama und Konsorten haben wirklich einen Staatsstreich gemacht. Tulsi Gabbard, die Direktorin der Geheimdienste, hat es öffentlich gemacht. Also die haben wirklich Trump bespitzelt im Wahlkampf, was natürlich letztlich ein Staatsstreich, ein Putsch ist, eine Einmischung in den inneren Wahlkampf. Also es war genau andersrum. Aber in der ersten Amtszeit wusste Trump selber nicht genau, was er tat, hat er gesagt. Er muss ja bis zu 20.000 Stellen neu besetzen. Das ist das sogenannte Beutesystem. Wenn also die Partei wechselt, wird die ganzen oberen Ebenen in Washington rasiert und die eigenen Leute kommen rein. Das ist seit 1836 so, seit Andrew Jackson, Präsident Jackson, auch ein Populist, damals das sogenannte Beutesystem eingeführt hat. Also Trump sagt selber, jetzt weiß ich, wem ich vertrauen kann, wen ich reinnehmen kann. In der ersten Amtszeit war er unter Druck ständig, dann kam Covid. Also da wusste er noch nicht so recht. Aber was er jetzt in der zweiten Amtszeit macht, enttäuscht doch sehr. Ich bin froh, dass er es ist. Also ich nicht auszudenken, was wäre, wenn Biden noch da wäre. Der ist ja mittlerweile, merkt man nichts mehr von. Es war ja auch ganz klar, dass der Mann in den letzten ein, zwei Jahren seiner Amtszeit schwer dement war. Das war ja nicht zu übersehen. Also es ist erstaunlich, wie die Eliten mit so einem Fake durchgekommen sind. Dass Kamala Harris eine Luftblase war, wo gar nichts war. Es kamen ja auch Videos hoch, dass sie so in den 80ern oder Anfang der 90er dann mit dem damaligen Party-Bürgermeister von San Francisco sozusagen escortmäßig zu sehen war und wie auch immer. Aber also es ist nichts auszudenken, wenn die an der Macht gewesen wären. Insofern bin ich froh, dass Trump da ist. Er ist von Natur aus eher friedensgeneigt. Er ist ein Geschäftsmann. Er möchte keinen Krieg. Das hat auch öffentlich oft genug gesagt, wie viele Kriege er beendet hat. Aber er ist natürlich, hat geopolitisch keinerlei Ahnung. Er spielt keinen 3D-Schach. Der Mann ist ein Marketingmann. Der haut die Dinge raus. Wenn sie nicht klappen, haut er morgen was anderes raus. Immer im Vertrauen, dass er schon die nächste gute Antwort findet. Er ist sehr schlagfertig. Aber er hat keinen geopolitischen Plan und geht noch von alten Voraussetzungen aus, nämlich der großen Macht Amerikas. Auch seine Zollpolitik ist nicht so verkehrt im Ansatz. Da kann man drüber nachdenken, wenn man ein Land reindustrialisieren will. Also ich halte nichts davon, alle Zölle auf Null zu setzen. Ein Land braucht Schlüsselindustrien, muss das im Rahmen einer gesamten Strategie einsetzen. Aber auch das ist aus Impulsen heraus gemacht, da liegt kein Plan zugrunde. Also wenn ich sagen kann, Bilanz, geopolitisch besser als Biden natürlich, weil wir zum Glück ein Treffen mit Putin hatten, weil wir trotz allem immer wieder Friedensbemühungen in der Ukraine haben, weil er Keith Kellogg, den damaligen Beauftragten für die Ukraine, abgesägt hat, der zum Deep State gehört, und Steve Witkoff, seinen Buddy aus und Real Estate Developer aus New York, eingesetzt hat, der natürlich von Geopolitik auch keine Ahnung hat, aber sichtlich sich geehrt fühlte, dass er Putin treffen konnte und da mit gutem Willen wenigstens hingereist ist. Also geopolitisch mehr, deutlich mehr Licht als Schatten. Seine Einwanderungspolitik klasse. Die Einwanderung ist quasi die illegale gestoppt auf null. Seine Wirtschaftspolitik sehr durchwachsen. Also das ist mal meine Bilanz bis jetzt. Und den Deep State hat er vielleicht etwas angekratzt, aber da hängt er auch noch an vielem drin. Wir wissen bis heute nicht, wer auf der Epstein-Liste ist. Pam Bondi, die Generalstaatsanwältin, hat gesagt, ich habe es auf meinem Tisch, ich schaue es mir jetzt an und dann veröffentlichen wir. Und ein paar Wochen später gab es gar keine Epstein-Liste laut Pam Bondi. Also das sind schon Patzer, die uns aber auch zeigen, wie stark auch der politische Apparat, der Deep State, früher hieß das Bureaucratic Politics, also wie stark einfach die Apparate mitregieren. Also früher hatte man die sogenannten Kreml-Watcher und jetzt braucht man White House Watcher, wer gerade mit welcher Fraktion, und ich habe das von Oberst Douglas McGregor, Trump ist halt auch für Schmeicheleien anfällig, und wer als letzter drin war, das sagt er dann manchmal, weil er eben kein solides geopolitisches Fundament hat. Immerhin hat er mehrfach gesagt, die größte Aufgabe sei die Verhinderung eines Atomkrieges. Und er hat hohen Respekt vor Russland und China, weil es eben Atommächte sind. Also das lässt hoffen.
Wenn wir uns jetzt nochmal diese tektonischen Verschiebungen im Weltsystem anschauen, also wo es ja auch strukturelle Hintergründe gibt, da stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, was kann denn ein Staatsmann, ein Präsident überhaupt denn alleine erreichen gegen diese großen Tendenzen, Trends? Also kann er überhaupt Entscheidungen treffen, die das Ganze aufhalten oder vielleicht umkehren können?
Eigentlich nicht, weil das Sachen von Generationen sind. Das sind ja strukturelle Trends. Und das Zentrum in der Welt wandert und wechselt. Also wenn ein Land zu satt wird, dann wird es zu satt und steigt es irgendwann vielleicht ab. Das fing an mit Portugal, Spanisches Imperium. Dann waren die Holländer ganz kurz vorne. Dann waren es lange die Engländer. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind es unangefochten die Amerikaner. Das hat halt was mit Zyklen zu tun. Und Zyklen gibt es. Das hört die moderne Sozialwissenschaft nicht gerne, weil das irgendwie nicht kausal ist. Natürlich kann man, aber man kann Wirkungsketten erkennen. Also Ray Dalio, der große Hedgefondsmanager, hat ja das auch dann empirisch gemacht, was ich hier ausgeleuchtet habe, hat dann später viel Daten dazu geliefert. Aber ein Staatsmann kann die Realität erkennen. Das ist ganz wichtig. Wenn er sich der Realität verweigert, kann es eben zu Kriegen und Krisen führen. Also die USA muss irgendwie akzeptieren, dass man eine Macht unter vielen ist und dass man besser zuverlässig agiert auf der Welt und nicht nach Lust und Laune, und dass man berechenbar wird und dass man auch nicht fremde Vermögen konfisziert, weil man sonst Großteil der Welt von sich abwendet oder von sich wegschiebt oder wegdrückt. Das Problem, oder wir Europäer haben das spezielle Problem, dass wir extrem fest in der Hosentasche oder der Jackentasche der Amerikaner sitzen. Wir sind so Amerika dominiert, Deutschland Wirtschaft wird vor die Wand gefahren. Also Amerika könnte seine Politik gar nicht aufrechterhalten, wenn Europa nicht in vielfacher Weise für Amerika bluten würde und Deutschland vor allem für Amerika und auch für Europa bluten würde. Also diese Ausbeutung Deutschlands, der Wirtschaftskrieg gegen Deutschland, dem ich auch hier im Buch ein Unterkapitel gewidmet habe, vor mittlerweile 16 Jahren. Der hat sich ja noch verschärft. Also ich denke an Nord Stream, ich denke an viele andere Dinge. Also leider wird eben, was ich auch in dem Buch prognostiziere, eine neue Blockbildung kommen. Ein westlicher Block, und man sieht das auf Karten, wie man zum Beispiel zum Thema Gaza oder sonst wie, da sind Japan, Australien, Neuseeland, Europa und die USA so ungefähr. Und das ist aber die Minderheit der Welt. Natürlich sind das starke Volkswirtschaften, und Europa wird zunehmend fremdbestimmt kolonisiert im Dienste amerikanischer Außenpolitik.
Sie haben ja in Ihrem Buch drei große Szenarien aufgemacht, also ein neuer kalter Krieg, ein echter globaler Krieg und eine stabile Großraumordnung, also eine Art Multi- polare Weltordnung in Frieden. Welches Szenario erscheint Ihnen aktuell am wahrscheinlichsten für die nächsten Jahre?
Also da bleibe ich bei der Prognose. Ich hatte ja damals schon gesagt, der neue Kalte Krieg, also eine bipolare Weltordnung mit einzelnen halbwegs unabhängigen Akteuren ist das, was sich ja im Moment ganz klar herausschält. Mit Nord Stream haben wir Russland abgeschnitten. Russland orientiert sich nach China. Europa ist fest bei Amerika integriert. Es gibt ab und zu noch so ein bisschen Zucken, aber Europa müsste mal die Dominanz der Big Tech-Konzerne angehen, müsste eine einheitliche wir haben ja eine einheitliche Zollpolitik, aber die müsste natürlich auch konsequent gegenüber den USA durchgezogen werden, denn die USA machen natürlich Wirtschaftskrieg. Sie haben schon immer America First gemacht. Trump macht jetzt offensichtlich, das wäre ein Weckruf für Europa und auch für Deutschland, die eigene Rolle wiederzufinden. Aber danach sieht es im Moment gar nicht aus. Unsere Eliten, Merz, Starmer, Macron und so weiter, versuchen ja Trump noch im antirussischen Narrativ, oder nicht Trump, sondern Amerika oder den amerikanischen Deep State im antirussischen Narrativ zu übertreffen. Also es sieht nach einer bipolaren Weltordnung aus, überhaupt nicht nach einer multipolaren, in der Europa seinen eigenen Weg findet, was ich damals schon als Wunschszenario mit geringer Wahrscheinlichkeit bezeichnet habe. Und der große Krieg ist leider nicht ganz ausgeschlossen. Aber hoffen wir, dass sich die Welt anhand der beiden großen Pole neu orientiert. Und dann haben wir eben Akteure wie Indien oder Türkei oder Saudi-Arabien, die dann, und Russland natürlich, die eine halbwegs unabhängige Rolle haben, aber dann vielleicht etwas mehr oder weniger zum einen oder anderen Pol tendieren.
Erleben Sie Daniele Ganser und Max Otte live beim Kapitaltag am 26. März 2026 in München. Der Kapitaltag bietet Ihnen exklusive und spannende Vorträge sowie ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken mit freiheitsliebenden Menschen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Veranstaltung unter www.kapitaltag.de. Daniele Ganser, Max Otte und unser ganzes Team freuen sich sehr darauf, Sie persönlich in München zu treffen. Tickets unter www.kapitaltag.de. Machen wir mal den Schwenk vielleicht zu den Finanzmärkten. Sie sind ja bekennender Aktien-Fan schon seit über 40 Jahren an der Börse, aber haben sich immer auch für Gold eingesetzt. Gold ist ja als Krisenwährung bekannt. Was sagt denn diese Gold-Rallye, die wir ja ziemlich genau mit dem Start des 7. Oktober 2023 bis heute ja erleben, dann über ja den Weltsystem-Crash und auch die Änderungen im globalen Finanzsystem aus?
Ich habe immer gesagt, Gold ist die ultimative Krisenwährung. Das hat man im Vermögensmix drin. Das ist wie eine Versicherung. Wenn die Welt wirklich mal kriselt, dann geht's nach oben. Das ist jetzt genau so der Fall. Ist aber auch schon länger der Fall. Und das zeigt es eben. Gold ist ein Indikator. Ich meine, wir haben ähnliche Bewegungen und fast schon Blasenbildung im Kryptobereich. Ich halte mich da fern, weil das für mich keine Priorität hat. Mir ist das einfach zu heiß. Ich meine, das ist ungefähr so wie das Internet im Jahr 2000, wo es auch 1000 Unternehmen gab, deren Wert an die Decke schoss. Und dann erst ab 2003 mit dem Börsengang von Google kam sozusagen das Internet 2.0 und griff wirklich in unser tägliches Leben ein. Und bei Krypto sehe ich das ähnlich. Da sind jetzt Pioniere unterwegs. Da ist viel Wildwest. Das wird sich zeigen, wer sich da durchsetzt. Halte ich mich fern? Kann man ja machen. Als Investor muss ich nicht alles machen, sondern das, was ich mache, muss Hand und Fuß haben und der Mix muss stimmen. Und dann klappt es auch mit der Rendite. Und Gold ist für mich die ultimative Krisenwährung seit vielen, vielen tausend Jahren. Und wenn man sich mal einen römischen Aureus anschaut, dann, der hat jetzt keine Unze, der ist kleiner, hat natürlich auch noch einen historischen Wert. Aber dann sieht man eigentlich, und Münzen gibt's aber in der Form ja auch erst seit ungefähr 800 vor Christus. Etwas früher der sogenannten Achsenzeit. Aber Gold selber gibt's natürlich schon viel länger. Und ich gehe davon aus, dass es noch ein paar tausend Jahre Krisenwährung bleiben wird.
Ist denn Gold in Anführungszeichen nur ein Inflationsschutz oder kann man auch wirklich Vermögen mit Gold aufbauen? Natürlich. Also, dass der Goldpreis die Inflation sogar übertrifft oder die Steigerung im Goldpreis?
Natürlich, also Gold hat eben sehr, sehr lange Zyklen. Also es baut sich langsam auf und das muss man dann im Zusammenhang mit der Minenindustrie sehen. Also wenn der Goldpreis steigt, dann springen immer mehr auf. Das ging ja ab 1971 so richtig los, als Nixon die Goldpreisbindung aufgehoben hat. Und dann haben wir ja eine Verdreißigfachung im folgenden Jahrzehnt gehabt, ungefähr. Und das ist natürlich brutal. Also dann hatten wir aber zum Schluss eine echte Blase um 1980 rum. Und dann ging es lange seitwärts, also von $850 runter bis auf $250 um das Jahr 2099 rum. Also das muss man mal überlegen. 20 Jahre seitwärts beziehungsweise Drittelung des Preises. Also das ist massiv. Und dann ging es von 2000 bis 2011, dann hatten wir nochmal eine Zwischenkorrektur und jetzt geht's halt weiter. 2011 war das Zwischenhoch dann bei knapp $2000. Ich habe ja 2006 in der Crashcom, da standen wir gerade bei $400, $450 gesagt, der Goldpreis steigt auf 2000, das wäre eine Verfünffachung, das war ja eine wahnsinnige Prognose. Jetzt sind wir bei 4000, will damit sagen, Versicherung ist das eine, für den, der sich jetzt nicht aktiv drum kümmert, aber für den, der es bewusst auch im Vermögensmix einsetzen will, muss man eben auf diese langfristigen Zyklen schauen. Und da wäre es natürlich gut gewesen, im Jahr 2000 oder 2005 anzufangen. Ich habe 2005 angefangen bei $500 ungefähr, 450, $500. Da hat es sich ja schon mehr als verdoppelt. Und jetzt ist dann sind wir natürlich schon voll in der Fahrt drin, aber wir hatten eine Zwischenkorrektur ab 2011. Das heißt, das geht noch eine Weile weiter und irgendwann muss man dann auch mal den Ausstieg finden, aber jetzt ist das gerade im vollen Lauf. Also wenn man das aktiv verwenden will, dann natürlich sich irgendwie auch mit diesen langfristigen Zyklen befassen.
Also Sie würden sagen, jetzt ist auch noch der Zeitpunkt, um Gold zu kaufen?
Wer kein Gold hat, sollte unbedingt noch was machen. Zur Versicherung vielleicht nicht so viel, aber dann haben Sie eben dieses wichtige Asset, diesen wichtigen Vermögensgegenstand auch im Vermögensmixer. Da geht schon noch was.
Wenn wir uns mal den Aktienmarkt anschauen, da hat ja in den letzten Jahren vor allem die Musik im Bereich Big Tech, KI und so weiter gespielt. Es gibt da auch viele Experten, die sprechen von einer Blase, von einer Spekulationsblase. Wenn wir uns allerdings den gesamten Aktienmarkt mal im Vergleich zu Gold anschauen, also denn nicht mit Dollar messen, sondern tatsächlich mit Gold, hat sich da gar nicht so viel bewegt. Tatsächlich sind wir da ja im Durchschnitt, also haben wir tatsächlich eine Blase im Aktienmarkt oder liegt es vielleicht daran, dass auch einfach die Währungen insgesamt alle schwächer werden und deswegen wir so eine Art Asset-Preisinflation sehen bei allen Vermögenswerten?
Sicherlich ist es, da ist der Drang in Real Assets, in Vermögenswerte, in echte Vermögenswerte anstelle der Anleihen da. Sprich, wir haben schon teure Aktienmärkte. Also wenn man sich die Kursgewinnverhältnisse anschaut im S&P 500 oder so, das ist nicht mehr billig. Das ist völlig klar. Gold ist auch nicht mehr billig. Aber es drängelt natürlich in diese realen Vermögenswerte und wenn jetzt die Inflation nochmal anzieht, was angesichts des Gelddruckens, der Schuldenorgien absehbar ist, dann geht bei einzelnen Titeln und bei einzelnen Vermögensklassen noch was. Also wir sind auch wenig im KI-Bereich, zumindest nicht in diesen KI-Startups. Die werden gehypt, die sind extrem teuer. Wir sind an KI beteiligt, indem wir die großen Werte haben. Also Microsoft, Amazon, Alphabet, die natürlich in der Fläche KI einsetzen können und damit insgesamt effizienter werden und also KI gleich nicht als Spezialanwendung, sondern einer ganz großen Kundenbasis zur Anwendung bringen. Also X ist ja nun privat. Ich bin bei XAI ganz gerne, weil ich auch Elon Musk sehr schätze und weil X relativ vorurteilsfrei ist. Bestimmte Themen wird da auch zensiert, aber das sind ganz wenige. Also von daher Gold. Dow, man misst das ja auch ein bisschen an der Gold-Dow-Quote. Also wie viel Unzen Gold muss ich für einmal den Dow Jones bezahlen? Also die Unze Gold jetzt 4.000 kostet und der Dow Jones ist bei 40.000 oder so ungefähr, dann habe ich eine Dow-Gold-Quote von 10. Wir sind jetzt da kurz über 10. Das ist so das langfristige Mittel, also in Relation zu Aktien ist Gold noch nicht teuer. Und wenn es eben kriselt, dann geht noch mehr in diese Krisenwährung rein.
Es gibt ja jetzt vor allem aus der Bitcoin-Blase einige Stimmen, die sagen, naja, also Gold braucht man in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Das werden eben Digitalwährungen die Funktion des Goldes jetzt ersetzen. Was halten Sie davon?
Müsste man ganz tief einsteigen. Mir wird immer vorgeworfen, ich verstehe nichts von Bitcoin. Also ich habe vor Jahren mal ein 100-seitiges Paper der Bundesbank gelesen, die das auch wirklich versucht haben, gut zu erklären. Trotzdem verstehe ich noch nicht alles. Und ich würde mal behaupten, dass 95% derjenigen, die sich als Bitcoin-Jünger sehen, es auch nicht wirklich verstehen. Aber was mich wachgerüttelt hat, war ein Buch von Roger Ver, einem frühen Bitcoin-Enthusiasten, der gesagt hat, im Prinzip wurde Bitcoin gekapert. Es sollte ein Zahlungsmittel für alle sein. Und man müsste den Algorithmus erweitern, dass man größere Datenmengen zulässt, was mit den heutigen Rechnern kein Problem ist. Dann gäbe es eben, das Narrativ ist, sagen wir Narrativ, Satoshi hat sich da nicht klar geäußert, der Gründer, der anonyme Gründer, aber das Narrativ ist, jeder, der Bitcoin nutzt, müsste auch ein Miner sein, also neue Bitcoin schürfen können. Und Roger Ver sagt, nein, dieses Computer-Power kann man natürlich bei größeren Datenmengen nur noch bei weniger vorhalten, aber wenn man die Datenmengen vergrößern würde, gäbe es immer noch 300-400 Miner. Das reicht, dass die sich gegenseitig kontrollieren, die sitzen in verschiedenen Ländern. Und dann könnte man eben auch Pfennigbeträge oder Centbeträge, ich sage immer noch Pfennigbetrag, die D-Mark, der Abschied von der D-Mark tut immer noch ein bisschen weh, könnte man eben auch Centbeträge direkt peer-to-peer über den Computer machen, was heute fast nicht möglich ist, sondern man muss einen Sekundärdienstleister wie Bitpanda oder jemand anderes nutzen. Damit ist Bitcoin eine ganz normale Dienstleistung der Finanzbranche geworden. Damit kann BlackRock reingehen, viele andere. Das wird jetzt gehypt. Dann bricht das zusammen. Ich meine, das beste Idee ist Stablecoin, wo sich jetzt russische Finanzexperten geäußert haben. Trump hat also die Idee, wir machen Stablecoin. Sprich, wir hinterlegen Emissionen mit Staatsanleihen. So. Jetzt gibt ein Bitcoin-Stablecoin-Anbieter gibt Bitcoin aus, kriegt Geld dafür von Privatanlegern, muss dieses Geld in Staatsanleihen investieren. So erschließen sich neue Märkte für US-Staatsanleihen. Ob das sicher ist, das ist so sicher wie US-Staatsanleihen. Und die sind nicht mehr sicher. Also die USA haben einen Schuldenstand von über 120% BIP. Das ist mehr als zum Ende des Zweiten Weltkrieges und deutlich mehr als die EU mit 80% oder Deutschland mit 70%. Das ist riesig. Von daher halte ich mich von der ganzen Sache etwas fern. Natürlich kann man Bitcoin machen. Ich will das jedem freistellen, aber ich mache es nicht. Ich brauche das auch nicht.
Das Schöne am Gold ist ja, es ist nicht erklärungsbedürftig. Also es ist ja aus der Natur schon gegeben.
Und als Konservativer würde ich sagen, was sich über 6000 Jahre bewährt hat, hat eine gute Chance, auch noch ein bisschen länger zu bestehen. Bei dem anderen werden wir mal sehen.
Bleibt mal erstmal skeptisch, genau. Ja, ein kleiner Bruder des Goldes ist ja das Silber. Der Silbermarkt ist deutlich kleiner als der Goldmarkt, auch volatiler. Wie schätzen Sie das Thema Silber aktuell ein?
Ich erinnere mich an die Silberblase der Jahre 79 ungefähr. Ich muss mal gucken, 80, als die Brüder Hunt aus Texas den Silbermarkt aufgekauft haben. Sind nachher auch fast pleite daran gegangen. Aber damals ging Silber fast an die 40 Dollar, ich glaube 37 Dollar, das war 79, 80 und es war ein Riesenthema in den Medien, die versuchen den Weltsilbermarkt aufzukaufen und das war ja auch so. Und Silber schoss dann von 5 Dollar auf 40 Dollar in anderthalb Jahren, es war eine richtige Blase. Und dann haben wir ja parallele Entwicklungen zum Gold, also von 40 wieder auf 5 zurück ungefähr um das Jahr 2000. Und dann ging es ja mal ganz fix. Dann war Silber auch kurz bei 50 Dollar, das war 2011. Und dann ging es aber wieder weit zurück bis auf die 17 Dollar in der Finanzkrise, in der Covid-Pandemie. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei 40. Also Silber ist deutlich billiger als Gold. Wir kommen da gleich noch zu, wenn man es in realen Werten misst. Silber hat natürlich auch nicht nur, also ich würde immer sagen, Gold ist die Basis. Das ist die Krisensicherung Nummer eins. Es ist auch wesentlich leichter zu transportieren, selbst jetzt noch. Also wenn Sie, also der Barren Silber müsste so um die 1000 Dollar oder Euro plus, 1200. Also ich mache es jetzt mal ungefähr. Also wenn Sie da 50.000 transportieren wollen und das ist ein gehobener Mittelklassewagen oder schon untere Oberklasse, wie auch immer, aber dafür müssen sie dann 50 Kilo schleppen. Und der Goldbarren steht, der Kilobarren steht eben bei 100.000. Also Silber ist schwer zu transportieren, deswegen ist es auch speziell, deswegen haben wir auch den Silberfond aufgelegt, wo das dann in Liechtenstein sicher physisch verwahrt wird, wo man eben auch in kleineren Stückelungen ran kann. Man weiß, man hat seine Silbersparkasse in Liechtenstein, das ist auch ganz gut. Also Silber kann man natürlich auch zu Hause machen, ist aber schwerer zu transportieren, ist ein zweites Investment neben dem Gold. Es ist dann vielleicht sogar dynamischer zu sehen und man kann dann natürlich mit der sogenannten Gold-Silber-Quote spielen. Also wie viel Unzen Silber muss ich für die Unze Gold bezahlen? Und da sind wir im Moment bei 80 noch sehr hoch. Sprich, ich muss 80 Unzen Silber für die Unze Gold bezahlen. Und wir waren mal bei 30 und wir waren auch sogar mal, das ist aber ganz lange her, bei 20. Also Silber ist in Relation zu Gold deutlich billiger, wenn man spekulieren will oder wenn man das aktiver nutzen will, würde immer sagen, Gold liegt da, das hat man. Dann kann man aber natürlich jetzt im Moment vielleicht auch Silber machen, was sogar attraktiver dann ist als Gold.
Mhm. Es zeigt ja auch, dass es jetzt aktuell nicht so eine Spekulationsblase ist wie in den 80ern oder um 2011, weil eben Silber noch sehr günstig ist im Vergleich zu Gold. Und damals war es dann eben so, dass der Gold-Silber-Quotient oder die Gold-Silber-Ratio stark gefallen ist, ja, weil sich eben Silber entkoppelt hat auch vom Goldpreis. Wenn wir jetzt mal das Gesamtportfolio, das Privatvermögen nehmen, welchen Anteil von Edelmetallen empfehlen Sie denn aktuell? Hat sich da was geändert von Ihren früheren Empfehlungen?
Also es kommt ein bisschen darauf an, natürlich, was ich für ein Typ bin. Ich habe da in meinem Buch endlich mit Aktien Geld verdienen auch einen ganz einfachen Test, bin ich A-Typ oder B-Typ? Das muss ich wissen, weil ich als A-Typ Vollgas immer gehe und Fehlkäufe mache und dann was anderes mache. Und als B-Typ warte ich so lange, bis der Zug abgefahren ist. Also da muss ich mich wirklich kennen, das ist erstmal das Allerwichtigste, ob ich eher konservativ bin, ob ich sportlicher unterwegs bin. Und das größte Problem ist ja bei Deutschen, dass sie zu viele Immobilien im Eigenbestand haben, zumindest in der Mittelschicht. Also man sagt das eigene Haus, aber das eigene Haus ist eine Dauerbelastung. Also für viele wird es wahrscheinlich, jetzt ist es ein bisschen spät, ich sage das Ganze seit 15 Jahren, ein Haus eher, also wenn man mehrere Immobilien hat und es managen kann und das einen gewissen Anteil am Privatvermögen macht, okay. Aber wenn das eigene Haus 50%, 60%, 70% des Nettovermögens ausmacht, dann ist was falsch. Das mal vorweggeschoben. Jetzt nehmen wir mal nur das Investmentvermögen. Und da ist für mich der 10% Edelmetallanteil das Minimum. 30% würde ich irgendwo das Maximum sehen. Und das ist dann wirklich eine Geschmacksfrage. Ich würde, wenn Sie jetzt bei Ihrem Anteil schon ungefähr sind, würde ich jetzt nicht mehr massiv aufstocken. Silber vielleicht, aber Silber ist dann ein aktiveres Investment, was man dann auch mal wieder verkaufen könnte, wenn es sich verdoppelt hat, oder sogar noch etwas mehr. Also bis zu einer Verdreifachung, also sagen wir mal 100 Dollar die Unze, sehe ich da durchaus möglich. Da muss man vorsichtiger sein. Aber 10-30% ist irgendwo eine gute Quote.
Ja, Herr Otte, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich denke, es war sehr, sehr aufschlussreich für unsere Zuschauer. Und an Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie Professor Dr. Otte und auch Dr. Daniele Ganser mal live und persönlich erleben wollen, dann kommen Sie gerne vorbei beim Kapitaltag am 20. März 2026 in München. Ticket gibt es noch unter kapitaltag.de. Gerne vorbeischauen. Die Tickets sind auch recht schnell vergriffen. Aus der Erfahrung. Und wenn Sie das Buch von Herrn Otte interessiert, dann gerne auf privatinvestor-buchdienst.de. Da können Sie das Buch auch bestellen. Ja, und dann gebe ich Ihnen, Herr Otte, hier nochmal das letzte Wort an unsere Zuschauer. Was ist denn in diesen turbulenten Zeiten auch vielleicht für so das persönliche Leben, was kann man da mitnehmen aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist schon ein bisschen deprimierend, was auf der Welt passiert. Also eine Versicherung in Form von Gold und Silber ist mal nicht schlecht. Muss natürlich auch ein bisschen für die Rendite sorgen, das wären dann Aktien und so weiter. Aber selbst wenn man ganz wenig hat, ich finde, es ist wichtig, dass man sich Glücksinseln sucht, dass man irgendwo auch ein Netzwerk sich aufbaut. Die Natur finde ich wichtig, die Klassiker, die ein Marc Aurel kann auch heute noch hochaktuell sein. Also nicht immer nur auf die Krisen schauen, sondern sich auch positive Momente schaffen.
Ja, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank und liebe Zuschauer, dann bis zum nächsten Mal.